HR Info. Das Thema.
Ein Popstar der Wissenschaft. Der Hype um Humboldt.
Alexander von Humboldt, er gilt als der deutsche Universalgelehrte schlechthin. Auf einer Gedenkmünze der Pariser Akademie der Wissenschaften wurde er als neuer Aristoteles bezeichnet. Der Naturforscher und Entdeckungsreisende wäre morgen 250 Jahre alt geworden. Humboldts Reisen führten zu Erkenntnissen auf vielen Gebieten der Wissenschaft. Viele sind bis heute relevant und das auf so ganz unterschiedlichen Wissenschaftsfeldern wie Geowissenschaften, Meteorologie und Biologie. Stefan Hübner mit Schlaglichtern auf das Leben einer durchaus schillernden Persönlichkeit, deren umfassendes und großes Lebenswerk seinesgleichen sucht.
Alexander von Humboldt wurde am 14. September 1769 in Berlin geboren. Der Sohn eines preußischen Offiziers interessierte sich schon früh für die Natur. Er sammelte Insekten, Steine und Pilze, mochte Erzählungen von Reisen in fremde Länder. Und er besaß ein beachtliches Zeichentalent. Beim Illustrieren seiner Reiseaufzeichnungen kam ihm das später sehr zugute. Humboldt studierte in Frankfurt an der Oder, in Göttingen, Hamburg und Freiberg. Er hörte Physik, Medizin und Altertumswissenschaften. Sein Hauptfach war aber Staatswissenschaft. Und so landete er nach seinem Studium auch erst einmal in Sachsen im Staatsdienst. Dort, genauer im Erzgebirge, wurde er zum Experten für Bergwerke und erfand unter anderem einen Vorläufer der Gasmaske. 1796 erbte Humboldt nach dem Tod seiner Mutter ein großes Vermögen. Jetzt endlich konnte und wollte er sich einen lang gehegten Wunsch realisieren, den ganz als Naturforscher und Wissenschaftler zu arbeiten. Er kündigte den Staatsdienst und nach intensiven Vorbereitungen machte er sich 1799 mit dem französischen Arzt und Botaniker Aimé Bonpland zusammen nach Amerika auf. Von Spanien aus ging es mit dem Schiff nach Venezuela und dann weiter nach Kolumbien, Ecuador und Peru, nach Mexiko, Kuba und in die Vereinigten Staaten. Humboldt und Bonpland erkundeten Orinoco und Rio Negro im Einbaum, überquerten als erste Forscher die Anden, waren die ersten Europäer, die die Gipfel mehrerer Vulkane erklommen. Rund 5 Jahre dauerte ihre Reise, bei der sie fast 10.000 Kilometer zurücklegten. Während der Reise führte Humboldt verschiedene Messungen durch, unter anderem von Längen, Breiten und Höhengraden. Er erstellte Landschaftsprofile für Landkarten und fand heraus, dass das Magnetfeld der Erde von den Polen zum Äquator hin schwächer wird. Er entdeckte aber auch allein mehrere tausend Pflanzenarten neu und stellte als erster einen Bezug zwischen den Verbreitungsmustern von Pflanzen und der Geographie her. Diese Reise gilt als eine der außergewöhnlichsten ihrer Zeit, denn Humboldt finanzierte sie selbst. Und es war die erste derartige Reise, die aus rein wissenschaftlichen Gründen unternommen wurde. Nach der Rückkehr lebte Humboldt zunächst für 20 Jahre in Paris und begann dort mit den Reiseauswertungen. Dabei war es ihm wichtig, die Beobachtungen allgemeinverständlich und fachübergreifend, also interdisziplinär, auszuwerten. 1827 kehrte Humboldt nach Berlin zurück, wo er an der von seinem Bruder gegründeten Universität lehrte und mit Volksvorlesungen im Haus der Singakademie reüssierte. 1829, mit 60, machte sich Humboldt dann auf eine weitere große Reise nach Russland, um im Auftrag des russischen Finanzministers die Silberminen zu untersuchen. Eine Expedition, die ungleich komfortabler verlief als die nach Amerika. Am 6. Mai 1859 starb Humboldt. Berlin fiel in einen Zustand der Volkstrauer. Als Humboldts wichtigster wissenschaftlicher Nachlass gilt bis heute der sogenannte Kosmos. In ihm wollte er die vielfachen Erscheinungen in der Natur zusammenfassen. Das Resultat war das erste Lehrbuch der Geophysik und das damals meistgelesene Buch der Welt.
Ein Popstar der Wissenschaft, der Hype um Humboldt, das Thema heute Morgen hier in HR Info. Und das war Stefan Hübner über das Leben des Alexander von Humboldt, der morgen vor 250 Jahren geboren wurde. Zu seinen Lebzeiten war er so berühmt wie kaum ein anderer, Alexander von Humboldt. Er war Abenteurer, Wissenschaftler, Naturforscher, Weltbürger und vieles mehr. Morgen, am 14. September, wäre er 250 Jahre alt geworden und die Faszination für ihn ist ungebrochen. Andrea Wulff, Journalistin, und Buchautorin, hat sich intensiv mit Alexander von Humboldt beschäftigt, eine Humboldt-Biografie geschrieben, die zum Bestseller geworden ist. Sie hat sich durch seine Tagebücher, Briefe und Dokumente gearbeitet. Sie hat sich auf Reisen begeben und ist seinen Spuren gefolgt. Und ich habe sie gefragt, dabei sind Sie ja nicht nur dem Forscher, sondern auch dem Menschen näher gekommen. Was war das für ein Typ, was war das für ein Mensch?
Also, ich glaube, Humboldt kann man am besten mit einem Wort beschreiben, rastlos. Also er hat selber von sich behauptet, er fühle sich, als wenn er von 10.000 Säulen gejagt würde. Und er war angetrieben von einer Rastlosigkeit und ich glaube aber auch von einer ganz, ganz tiefen Neugierde, um zu verstehen, wie die Welt sozusagen im Innersten zusammenhängt.
Wie beschwerlich war so eine Expeditionsreise nach Lateinamerika vor mehr als 200 Jahren, denn es gab damals noch keine Trekking-Ausrüster, bei denen man sich ausstatten lassen konnte. Der ist ja ganz konventionell für damalige Verhältnisse gereist.
Ja, also Humboldt ist, das darf man nicht vergessen, anders als andere Expeditionsreisenden zu dieser Zeit, nicht im Auftrag einer Regierung oder eines Königs oder einer Königin gereist, sondern als Privatmann. Hat das alles selber finanziert und das war schon alles ziemlich kompliziert. Also gab keine Google Maps, wo man mal kurz gucken konnte, wo man hinfährt. Es gab keine guten Ausrüstungen. Ganz großes Problem waren die Schuhe. Immer wieder beklagt er sich darüber, dass die Sohlen der Schuhe kaputt gehen. Das war schon eine sehr, sehr gefährliche Reise ins Unbekannte sozusagen und ja auch für 5 Jahre. Also er ist ja jetzt auch nicht nur für ein paar Wochen oder ein paar Monate gereist und eben nicht auf einem Schiff um die Küste rum, sondern wirklich tief ins Landesinnere von Südamerika, dem Orinoco und die Netzwerke der Flüsse hoch und runter, 4000 Kilometer durch die Anden nach Kuba. Das war schon eine großartige und sehr, sehr gefährliche Reise, die er da gemacht hat.
Humboldt wird als Abenteurer, Entdecker, Aufklärer, Weltbürger, Gegner der Sklaverei, Vater der Ökologie gefeiert. Sie selbst bezeichnen ihn ja in Ihrer Biografie als Erfinder der Natur. Wie meinen Sie das?
Naja, er ist natürlich nicht in dem Sinne der Erfinder der Natur, sondern was Humboldt getan hat, ist, er hat uns ein neues Konzept der Natur gegeben, indem er die Natur beschreibt als ein zusammenhängendes Ganzes, als einen lebendigen Organismus, als ein Web of Life, so wie wir das heute nennen würden, ein Netz des Lebens. Und dieses zusammenhängende Ganze, das war etwas, was er popularisiert hat. Andere Wissenschaftler seiner Zeit haben noch sehr viel mehr in dem die Natur angeguckt durch die Brille der Klassifikation und Humboldt hat da in Zusammenhängen gedacht und hat global gedacht. Humboldt hat die Natur als eine globale Kraft gesehen.
Warum hat Humboldt damals so eine große Popularität erreicht? Seine Vorträge wurden gut besucht, seine Bücher haben sich verkauft. Das war doch für Wissenschaftler in der damaligen Zeit eher untypisch.
Also das ist die Kombination einmal natürlich, dass Humboldt ein Wissenschaftler war, der nicht nur im Elfenbeinturm saß, sondern ein Abenteurer, der Südamerika und Russland bereist hat und diese Reisen auch beschrieben hat. Also Humboldt war ein unglaublich guter Selbstpublizist. Der hat Briefe veröffentlicht, der hat Zeitungen veröffentlicht, der hat Bücher veröffentlicht und hat Bücher geschrieben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, die nicht nur für andere Wissenschaftler waren, sondern das waren Bücher, in denen er poetische Landschaftsbeschreibungen kombiniert hat mit wissenschaftlichen Abhandlungen, also Bücher, die er ganz bewusst fürs allgemeine Publikum geschrieben hat. Humboldt hat geglaubt, dass das Wissen demokratisiert werden muss und hat zum Beispiel auch in seinen Vorlesungen nicht abgelesen wie die anderen Wissenschaftler, sondern hat freie Vorträge gehalten. Die waren so populär, seine Vorträge in Berlin, dass es zu Staus in den Straßen gab an dem Tag.
Populär aber ist er auch noch in Lateinamerika. Was für eine Erklärung haben Sie dafür?
Also das ist eine Sache, die mich ganz stark überrascht hat. Als ich durch Lateinamerika gereist bin, jedem, den ich begegnet bin, kannte den Namen Humboldt. Humboldt wird in Lateinamerika als Revolutionär gefeiert. Also nicht so sehr als Wissenschaftler, sondern für seinen Kampf gegen die Sklaverei, für seine Kritik am spanischen Kolonialismus.
Gibt es eine Botschaft, die Sie bei Humboldt aus seinem Werk, aus seinem Wesen, aus seiner Arbeit herauslesen könnten, die auch heute noch Gültigkeit hat?
Also was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass Humboldt die Kunst und die Wissenschaft zusammengebracht hat. Humboldt hat auf der einen Seite seine wissenschaftlichen Instrumente durch Lateinamerika geschleppt und hat aber auf der anderen Seite gesagt, wir müssen die Natur auch fühlen, um sie zu verstehen. Und für mich ist das ein Aspekt, der ganz, ganz wichtig in der Debatte um die Klimakrise ist. Also, dass wir nicht nur über Projektionen sprechen, über Zahlen sprechen, was passiert mit unserem Klima, sondern dass wir uns auch trauen, darüber zu sprechen, über den Zauber der Natur und dass wir wirklich nur das beschützen werden, was wir lieben. Also diese emotionale Dimension, die Humboldt in seine Wissenschaft gebracht hat, die, glaube ich, fehlt heute ganz stark.
Sagt die Humboldt-Biografin Andrea Wulff in HR Info. Das Thema heute Morgen, ein Popstar der Wissenschaft, der Hype um Humboldt. Erforscht hat er Südamerika vor allem. Der Amazonas-Regenwald heute brennt. Holzfäller und Goldschürfer dringen in den Urwald ein. Rinderweiden und Palmölplantagen breiten sich dort aus. Das geschieht nicht nur in Brasilien, sondern auch in den Nachbarstaaten, wie etwa in Peru. Im Schutzgebiet von Panguana leben mehr Tierarten als in ganz Deutschland. Dabei ist dieses Gebiet der Forschungsstation im Urwald von Peru gerade mal 14 Quadratkilometer groß. Dort setzen deutsche Biologen bis heute die Arbeit des Universalgelehrten Alexander von Humboldt fort. Doch mittlerweile arbeiten die Forscher gegen die Zeit. Sie wissen nicht, ob sie die Vielfalt des Lebens dort noch komplett erfassen und erforschen können, solange der Wald noch halbwegs intakt ist.
Kurz vor Sonnenuntergang zieht Julio Monzon los. Am Waldrand und mitten im Urwald hat er Fallen aufgestellt, die er jeden Tag leert und auswertet.
Also 4 Stück haben wir hier, 5 Stück.
Der Biologe untersucht Schmetterlinge, genauer eine Untergruppe der Nachtfalter. Wegen ihrer stark behaarten Raupen heißen sie Bärenspinner. Um zu erforschen, wie viele dieser Bärenspinnerarten im Regenwald leben, verbringt er fast ein Jahr fernab der Zivilisation in der Forschungsstation Panguana im peruanischen Teil des Amazonasgebiets.
Einige meinen, das sei die tollste Arbeit der Welt, weil die Bärenspinner sind nicht nur interessant wegen ihrer Ökologie, sondern weil sie auch richtig hübsch sind.
Wer die Tiere und Pflanzen in den Urwäldern von Südamerika beschreibt, der tritt damit auch in die Spuren von Alexander von Humboldt, dessen 250. Geburtstag jetzt gefeiert wird. Etwas bequemer haben es Humboldts Erben heute. Die Forschungsstation hat immerhin Solarstrom, Duschen und schnelles Internet. Doch an der Blutgier der Mückenschwärme, über die schon Humboldt klagte, hat sich bis heute nichts geändert. Panguana liegt zwischen den Anden und einem isolierten Gebirgszug mitten im Regenwald. Deswegen ist das Gebiet ein Hotspot der Artenvielfalt, sagt Juliane Diller, die Leiterin der Forschungsstation. Ihre Eltern haben die Station vor mehr als 50 Jahren aufgebaut.
Die Fledermäuse, die habe ich ja selber untersucht. Insgesamt haben wir 56 Arten gefunden. In ganz Europa gibt's gerade mal 27. Ameisen sind auch noch ein gutes Beispiel. Wir haben über 520 Arten. Das ist die höchste Biodiversität weltweit.
Peru ist nicht Brasilien. Anders als im Nachbarland hat sich die Regierung in Lima den Erhalt des Regenwalds auf die Fahne geschrieben. Doch der Staat ist viel zu schwach, um seine riesigen Urwaldgebiete zu kontrollieren. Auch in Peru lodern Brände, werden Wälder abgeholzt und Flüsse vergiftet. Die Spuren des Raubbaus sind auch rund um Panguana zu erkennen. Hier sind vor allem die Goldschürfer, die mit Quecksilber arbeiten, ein großes Problem. Die Forschungsstation mit ihren 14 Quadratkilometern ist mittlerweile eine Waldinsel. Rund um Panguana haben Viehzüchter und Kokabauern dem Wald zugesetzt. Und in den letzten Jahren kommen auch noch Palmölplantagen dazu. Biologen wie Diller und Monzon arbeiten mittlerweile gegen die Zeit, wenn sie versuchen, die Artenvielfalt im Regenwald zu erfassen.
Heutzutage, wenn man eine Arbeit hier macht, ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass man so eine Arbeit machen wird.
Wir haben so vieles noch gar nicht entdeckt. Und es wird noch Generationen dauern, bis wir das dann auf die Reihe bringen, wenn es überhaupt machbar ist. Und vieles wird auch bis dahin schon wieder ausgestorben sein, von dem wir noch gar nichts gewusst haben. Das geschieht natürlich jetzt auch durch diesen menschengemachten Klimawandel ganz besonders heftig. Vermuten und befürchten wir halt.
Deutsche Forscher im Regenwald von Peru. Morgen vor 250 Jahren wurde der Universalgelehrte und Südamerika-Forscher Alexander von Humboldt geboren. Vor welchen Herausforderungen seine wissenschaftlichen Nachfolger in Peru heute stehen, wie bedroht die Natur dort heute ist, das hat uns Ivo Maruschik geschildert.
HR Info. Das Thema.
Ein Popstar der Wissenschaft. Der Hype um Humboldt.
Morgen auf den Tag genau vor 250 Jahren wurde Alexander von Humboldt geboren. Naturforscher, Entdecker, Universalgelehrter. Er war wirklich ein Superstar des frühen 19. Jahrhunderts. 5 Jahre lang hatte er Amerika bereist und diese Reise machte ihn zu einem der berühmtesten Menschen seiner Zeit. Dabei hatte er von dieser Reise keine Reichtümer mitgebracht wie andere Entdecker vor ihm, sondern er hatte Wissen gesammelt. Seine Beute waren Kisten mit gepressten Blättern, ausgestopften Vögeln mit Schmetterlingen, Mappen voller Berechnungen, Karten und sehr, sehr vielen sehr detaillierten Zeichnungen. Doch ist dieser Ruhm auch aus heutiger Sicht gerechtfertigt? Eine, die es wissen muss, ist Dr. Susanne Fritz, Evolutionsbiologin und Biogeographin bei der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt. Von ihr wollte ich wissen, ja, wenn es um Alexander von Humboldt geht, dann fallen schnell die Superlative zweiter Kolumbus, Wissenschaftsfürst, neuer Aristoteles. Was ist denn für Sie aus wissenschaftlicher Sicht seine wichtigste Leistung?
Also ich denke, dass die größte Leistung von Alexander von Humboldt tatsächlich eine Syntheseleistung war. Er hat spät in seinem Leben, in den letzten Lebensjahrzehnten, sein Hauptwerk geschrieben, den Kosmos, in 5 Bänden. Und da hat er tatsächlich ganz verschiedene Aspekte und Wissenschaften zusammengebracht, insbesondere Geologie, Biologie und menschliche Wahrnehmung von geologischen und biologischen Phänomenen.
Kritiker sagen ja, Alexander von Humboldt wird überschätzt, denn er habe sich vor allem auf das Zählen, Vermessen, Beschreiben, das Sammeln also beschränkt. Er habe keine bahnbrechende eigene Theorie aufgestellt, wie zum Beispiel nach ihm Charles Darwin als Forschungsreisender. Er habe auch einen gewissen Hang zur Naturromantik gehabt. Teilen Sie diese Einschätzung?
Nee, würde ich auf keinen Fall teilen. Also ich denke, das war natürlich ihm schon sehr wichtig, das Zählen, Vermessen und Beschreiben. Aber er hat halt daraus dann keine leicht fassbar, leicht abgrenzbare Theorie gemacht, weil er eben diese große Synthese immer im Kopf hatte. Also es gibt, was er begründet hat, ist der sogenannte Humboldtsche wissenschaftliche Ansatz, also quasi eine ganze Art, Wissenschaft zu machen. Das steht für ja holistische Ansätze, die interdisziplinär sind. Er hat die globalisierte heutige Wissenschaft hat er quasi vorausgedacht und hat damit begonnen. Also er hat so ein riesen Briefnetzwerk aufgezogen international, dass er da eben auch Ideen aus den verschiedensten Bereichen sich holen konnte. Und er hat eben dann alle diese verschiedenen Wissenschaften zusammengebracht. Also eine Leistung auf einem ganz anderen Level als Darwin. Und man muss auch sagen, dass Darwin von Humboldt sehr inspiriert war und dass die Reisetagebücher von Darwin sich sehr ähnlich lesen wie die von Humboldt. Also Darwin hat da auf Humboldt aufgebaut.
Es gibt andere, die sagen, Humboldt sei sogar ein Wegbereiter der modernen Ökologie durch sein umfassendes Weltbild. Können Sie damit etwas anfangen? Wir reden ja immerhin über das frühe 19. Jahrhundert, Wegbereiter der Ökologie im ausgehenden 20., beginnenden 21. Jahrhundert.
Ja, ich denke, das stimmt so auf jeden Fall. Also dadurch, dass er eben viel nachgedacht hat über den Einfluss von Umweltbedingungen auf Arten, auf biologische Arten, hat er durchaus da der Ökologie den Weg bereitet. Wofür er heute immer noch sehr bekannt ist in der Biogeographie und Ökologie, ist eben, dass er einer der ersten war, der erkannt hat, dass insbesondere Klima die Verbreitung von Arten beeinflusst. Das heißt, alles, was wir heutzutage an Modellierungen machen für Einfluss des heutigen Klimawandels auf Biodiversität, das beruht genau auf dieser Idee, dass das Klima eben beeinflusst, wo Arten vorkommen. Und diese Idee hat Humboldt als erster richtig schön dargestellt und gehabt wahrscheinlich.
Können Sie denn heute mit der Arbeit von Alexander von Humboldt, seinen Studien als Wissenschaftlerin, etwas anfangen? Bringt Sie das weiter?
Ist natürlich, zum großen Teil gibt es da natürlich sehr viel seither, was da passiert ist. Aber ich weiß auf jeden Fall von einem Fall, wo seine Messungen ganz konkret nochmal verwendet wurden. Es sind 2012 dänische Wissenschaftler zurückgegangen nach Ecuador, wo er ja am Chimborazo, an dem großen Vulkan dort, hat er notiert, welche Pflanze auf welcher Höhe vorkam. Und mit diesen Daten von Humboldt haben die jetzt 210 Jahre später nachgewiesen, wie hoch diese Arten quasi heute vorkommen und haben gesehen, es gibt einen durchschnittlichen 500 Meter Verbreitungsverschiebung quasi von diesen Arten entlang der Höhe. Das heißt, wir haben jetzt 500 Meter höher die Pflanzen, die Humboldt damals 500 Meter tiefer gesehen hat. Die Gletschergrenze ist auch so 200 bis 400 Meter raufgegangen. Das heißt, man kann mit Humboldts Herbariumsdaten nachweisen, wie sehr der Klimawandel der letzten 200 Jahre in Ecuador die Pflanzenverbreitung beeinflusst hat.
Wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, wie der ökologische Ansatz von Humboldt bis heute nachwirkt. Humboldt aber selbst war ja in Deutschland doch eine Zeit lang in Vergessenheit geraten, ist inzwischen wieder sehr populär geworden. Dazu beigetragen haben der Roman von Daniel Kehlmann oder auch die Biografie von Andrea Wulff. Taugt denn Humboldt als Wissenschaftler, also heute noch als Vorbild, vielleicht auch gerade mit diesem umfassenden Ansatz, um die Welt zu verstehen, gerade diese komplexe Welt mit den vielen auch ökologischen Veränderungen, die wir heute, den klimatischen Veränderungen, die wir heute erleben?
Ich würde sagen, auf jeden Fall ja. Also gerade wie Sie sagen, diese klimatischen Veränderungen, das ökologische Weltbild, das ist der ganzheitliche Ansatz, geologische und biologische Dinge zusammen zu betrachten. Und dann muss man auch sagen, er war auch einfach ein sehr inspirierender Forschungsreisender. Ne? Also so eine Reise zu machen, dann so eine Karriere drauf aufzubauen. Er hatte dann Popstar-Status in Deutschland und hat dadurch auch sehr viel die Gesellschaft beeinflusst. Und das ist ja heute auch wieder ein Thema, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben Outreach betreiben müssen. Also, dass sie auch nicht nur in ihrem Elfenbeinturm sitzen, sondern auch der breiten Öffentlichkeit mal eine Vorlesung halten, was bedeutet denn Klimawandel für Biologie oder solche Sachen. Das hat Humboldt quasi damals schon gemacht. Also ich finde, das taugt durchaus als Vorbild.
Und wie viel Humboldt heute noch in Wissenschaft und Forschung zu entdecken ist, das können Sie sich ansehen und anhören morgen beim Tag der offenen Tür im Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum in Frankfurt. Und dort können Sie auch Dr. Susanne Fritz treffen, die wir gerade gehört haben und die Ihnen sicher dort auch Fragen zu Alexander von Humboldt beantworten wird. Das Thema heute Morgen, ein Popstar der Wissenschaft, der Hype um Humboldt. Morgen wäre Alexander von Humboldt 250 Jahre alt geworden.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.